Buchgebabbel, der Podcast rund ums Büchermachen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Buchgebabbel. Mein Name ist Medi Müller, ich führe durchs Programm und ich habe heute wieder eine Gästin, sagt man glaube ich heutzutage, ich bin mir nicht sicher, aber egal, ich sag's trotzdem. Und zwar ist das die Cornelia Hertel. Die Cornelia Hertel ist eine deutsche Schriftstellerin, die vor allem für ihre Kriminalromane und gefühlvollen Unterhaltungsromane bekannt ist. Sie ist gebürtige Süddeutsche, wo genau, werde ich gleich fragen. Und sie hat ganz branchennah Betriebswirtschaftslehre studiert und in den Bereichen wie Marketingmanagement und Erwachsenenbildung gearbeitet. Das passt ja. Aber sie ist jetzt heute ganz Schreiberling. Sie hat sich komplett dem Schreiben gewidmet und schreibt unter verschiedenen Pseudonymen verschiedene Genres. Sie wohnt in südlich von Frankfurt in Langen und ist Mitglied bei den Mörderischen Schwestern und im Syndikat. Das Syndikat hatten wir schon mal hier im Buchgebabbel. Die Mörderischen Schwestern stehen noch aus, die werde ich aber auch noch hierher holen. Was das genau ist, werden wir dann im Laufe des Gesprächs erfahren. Ja, ich sag mal guten Morgen. Hallo Cornelia, herzlich willkommen im Buchgebabbel.
Ja, guten Morgen Medi und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich bin neugierig auf dich. Wie gesagt, in der vorherigen Folge sollte es sein, haben wir den Wolf Ingo Hertel hier gehabt. Deswegen der aufmerksame Zuhörer hat gemerkt, den Namen kenne ich doch, nur anders. Und zwar liegt es daran, dass wir es hier mit einem Schriftsteller-Ehepaar zu tun haben. Beide waren mutig genug, sich voll auf die Schreiberei zu konzentrieren und davon zu leben, was mir allen nötigen Respekt abverlangt. Das finde ich sehr beeindruckend. Aber scheinbar funktioniert es ja, das ist doch gut. So, Cornelia, jetzt müssen wir das mal aufdröseln. Also, du hast irgendwann mal gesagt, ich mache was Gescheites und studiere BWL. Klingt für mich nach Excel-Tabellen und man geht abends aus dem Büro und weiß nicht, was man eigentlich gemacht hat den ganzen Tag. Was jetzt aber ja hilfreich ist für deine Karriere als Schriftstellerin, ist natürlich das Marketingmanagement. Erwachsenenbildung, naja, weiß nicht, ob das jetzt hilft beim Schreiben oder wie siehst du das?
Also fangen wir mal so an mit der Erwachsenenbildung. Ist so, es hilft mir bei den Schreibworkshops, die ich ja gebe seit einigen Jahren. Das heißt, ja, dadurch,
da würde ich auch noch.
Ja, genau, dadurch, da dass ich auch noch drauf. Früher schon mal in der Erwachsenenbildung tätig war, bin ich da ganz gut reingekommen. Ja, BWL habe ich, ich sag's mal so, es war nicht meine erste Wahl. Meine erste Wahl wäre eigentlich was anderes gewesen. Da hatten meine Eltern dann aber gemeint, das ist ja kein ordentlicher Beruf. Und dann habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht. Also ich habe eine ganz handfeste Ausbildung in der Hotellerie gemacht. Und habe einige Jahre auch gearbeitet in dem Bereich sehr gerne und habe dann später irgendwann habe ich gesagt, ich möchte mich nochmal weiterentwickeln, wie das so ist. Und dann habe ich noch ein BWL-Studium draufgesattelt, ja. Ich war allerdings selten oder eigentlich nie in dem Bereich, in dem ich nur mit Zahlen zu tun hatte. Das wäre für mich auch nicht so das Richtige gewesen, weil ich nicht so ein reiner Zahlenmensch bin. Ich habe mehr so in dem Bereich Marketing gearbeitet, aber auch dann Projektplanung und Umsetzung. Da ging es zwar auch viel um Geld, Fördermittel und so weiter, aber es war trotzdem ein bisschen ein lebendigeres Arbeitsumfeld als jetzt, sag ich mal, im Controlling oder in anderen Bereichen, wo man wirklich tatsächlich von morgens bis abends mit Zahlen zu tun hat.
Ja, BWL ist ein ziemlich breites Fach, ne? Also da kann man sehr viel mitmachen. Es wird auch häufig studiert. Also ich kenne viele Leute, die dann sagen, ja, studiere BWL. Ich kann mir da wirklich nicht viel drunter vorstellen, weil ich hatte nie irgendwie so in dieser Welt zu tun, ehrlich gesagt. Gut, also meine berufliche Karriere, also seit 30 Jahren bei der Berufsfeuerwehr, da ist man schon ein bisschen weg vom Schuss, würde ich sagen, jetzt so vom wahren Leben. Und egal, aber wir wollen ja hier über deine Schriftstellerkarriere reden. Wie hat das denn angefangen?
Ja, wie hat das angefangen? Es, ganz klein hat es angefangen und tatsächlich über eine Freundin, die damals Journalismus studiert hat und die irgendwann zu mir gesagt hat, ja, komm, schreib doch mal einen Artikel. Es war so, dass ich damals in der JVA in Bräungesheim ehrenamtlich Gefangenenbetreuung gemacht habe Und da meinte sie, das wäre interessant für dieses kleine regionale Frauenblatt, für das sie da geschrieben hat. Dann habe ich meinen Artikel geschrieben. Also null Ahnung von nichts, aber irgendwie mit viel Herzblut. Es hat denen auch gefallen. Dann habe ich hin und wieder mal was geschrieben. Dann ging es los mit den ersten Kurzgeschichten. Das war eben auch so über diese Schiene. Ich habe dann einfach Menschen kennengelernt, die gerne schreiben, sowohl journalistisch als auch belletristisch. Ja, und dann fing das an mit den ersten Kurzgeschichten. Und 1999 war das, da wurde tatsächlich eine meiner ersten Kurzgeschichten veröffentlicht. In der Wienerin war das. Also die Wienerin ist das größte österreichische Frauenmagazin. Und die hatten damals einen Kurzgeschichtenwettbewerb ausgeschrieben. Und da bin ich mit meiner Geschichte auf Anhieb auf Platz 2 gelandet. Das war natürlich Wahnsinn für mich, mit Foto ja. von mir und Hintergrundbericht und was weiß ich was alles, hat mich total gefreut. Und das hat mich animiert. Und ja, so bin ich Schritt für Schritt über diese kurzen Texte tatsächlich zu meinem allerersten Roman gekommen.
Quasi ein klassischer Weg, ne? So. Also es gibt jetzt sehr, sehr wenige Leute, die sagen, ich werde jetzt Schriftsteller, ich mache das jetzt. Irgendwie rutscht man da so, also egal was ich höre, man rutscht da so irgendwie rein, ne? Das ist ganz komisch. Also man hat schon natürlich eine Neigung dazu, sage ich mal immer, schon als Kind meistens, dass man merkt, so man erzählt gern Geschichten und findet es gut oder liest gerne, so wie ich zum Beispiel. Man merkt, es liegt einem zu schreiben, wenn man so einen Aufsatz in der Schule, wie gesagt, da habe ich mich immer gefreut wie ein Schneekönig, wenn wir in Deutsch Aufsätze geschrieben haben, weil ich gewusst habe, da kann ich mir meinen Arsch retten. Ja, weil ich schon immer labern konnte, auch auf dem Papier. Das ging schon immer gut. Was war das für eine Kurzgeschichte? Was war das Thema?
Das Thema, also die Kurzgeschichte heißt Vernascht. Und da geht es um eine Frau, die ihrer Freundin ein Geschenk machen möchte. Und dieses also ein ganz besonderes Geschenk. Und dieses Geschenk verselbstständigt sich im Laufe der Geschichte. Mehr kann ich noch nicht verraten. Ich werde ein bisschen gespoilert. Aber es ist eine heitere Geschichte mit einer kleinen Prise Erotik drin, weil Keanu Reeves spielt auch mit. Das ist also der, der taucht da irgendwie auf. Natürlich nicht in Person, aber in Gedanken. Und ja, an diese Geschichte habe ich nach so, so vielen Jahren, die sie eigentlich, möchte mal sagen, dann war zwar der Auslöser, aber ich habe dann die Geschichte eigentlich nicht mehr groß veröffentlicht. Ich habe die jetzt letztes Jahr wieder gelesen bei zwei Veranstaltungen und die kam so gut an. Und jetzt habe ich sie ein bisschen überarbeitet, ein bisschen in die moderne Zeit übertragen und die gefällt mir einfach total gut, nach wie vor. Und es ist einfach die Initialzündung gewesen, denn wenn man dann sich selber in so einem Moment in einer Zeitschrift sieht und was über sich liest und dann die Geschichte auch noch so gut ankommt, das beflügelt schon. Ich glaube, das ist schon was Besonderes, ja, für mich gewesen, auf jeden Fall.
Okay, im Gegensatz zum Wolf Ingo gehst du ja raus, ne? Du machst Lesungen auch?
Ja.
Ne? Ja.
Ja.
Also ich merkte, also ich habe ja auch viele Kurzgeschichten geschrieben. Die meisten habe ich eigentlich nur für meine Lesung geschrieben, weil, sind wir mal ehrlich, so eine Lesung ist ja eine Tupperparty, ne? Du willst dein Buch verkaufen, also hörst du an der spannendsten Stelle auf und sagst so, wenn ihr rausfinden wollt, wer der Mörder ist, dann kauft das Buch. So klassisch, ne? Also schön voll in die Fresse rein. Und ich fand es schon immer, also wie gesagt, ich bin am Anfang auf Tour gegangen, habe mir erstmal andere Lesungen angeguckt und habe geguckt, was stört mich an den Lesungen, damit ich es nicht mache. Ne? Also ich wollte schon immer so ein bisschen um die Ecke denken. Und das ging mir so ein bisschen immer auf die Nerven, weil du sitzt dann da und hörst es und bist in der Geschichte drin und dann macht's zack und dann musst du das Buch kaufen. Ja, wir wissen alle, wenn ich da hingehe, da will ich das Buch kaufen und. Aber es ist so ein bisschen, weiß nicht, so unbefriedigend, finde ich. Und deswegen habe ich angefangen, Kurzgeschichten für Lesungen zu schreiben. Also nur für Lesungen. Hab die nie irgendwo reingereicht oder verkauft oder sowas. Und so als Goodie, damit die Leute was Abgeschlossenes haben am Ende. Und so ein bisschen heiter und beschwingt sind und dann vielleicht doch in Kauflaune kommen dann, ne? Und dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr kaufen. So war die Theorie, die Marketingstrategie, die ich verfolgt habe. Und es hat solche Blüten getrieben. Also es gibt eine Geschichte, die heißt das Tagebuch einer Eintagsfliege. Das war eigentlich so eine Spinnerei von mir, die habe ich dann vorgelesen. Dann sind die Leute, die musst du nochmal und nochmal und nochmal, und die kommt mir aus den Ohren raus. Ich mag die Geschichte heute gar nicht mehr, weil ich finde die auch nicht so wirklich prickelnd, ehrlich gesagt, also handwerklich. Die Idee ist ja ganz nett, Tagebuch einer Eintagsfliege, hahaha. Aber ich finde die so, ich könnte die noch viel besser machen. Wie geht's denn dir, wenn du so eine Geschichte immer und immer wieder liest? Hast du auch so ein Ding, wo du sagst, so jetzt ist auch mal gut? Oder?
Ja, ich weiß sehr genau, was du meinst. Bei mir geht es tatsächlich so, wenn ich dann aus einem und demselben Roman schon, ich weiß nicht, wie oft gelesen habe, dann hat man tatsächlich das Gefühl, man fliegt vielleicht innerlich so über den Text. Und ich kann es vielleicht tatsächlich auch nicht mehr hören, möchte ich gar nicht sagen. Es ist nicht so richtig, aber die Spannung für mich ist dann halt auch weg, ne? So, ja, möchte ich mal sagen. Also auch so, wie reagiert das Publikum? Also ich habe Punkte, bis zu denen ich lese oder zu denen ich anfange, wo ich dann genau weiß, wie das Publikum reagiert. Und das setzt sich dann teilweise über mehrere Lesungen fort. Ja, mit den Kurzgeschichten ist es so, dass ich die gar nicht, also wie jede einzelne Kurzgeschichte, die ich geschrieben habe, habe ich bisher gar nicht so oft gelesen, dass es mir da jetzt so gegangen wäre. Und manchmal liest man ja auch bei Kurzgeschichten eben nur die berühmten 7 oder 8 Minuten. Wir haben ja vorhin das Syndikat kurz angesprochen. Da ist ja jedes Jahr im Dezember sind ja diese großen Leseveranstaltungen, wo man eben nur die paar Minuten liest. Und da liest man ja auch eine Kurzgeschichte nicht ganz. Das finde ich natürlich auch in gewisser Weise spannend, weil ich dann auch weiß, okay, nach so und so vielen Minuten kommt ein Schuss oder ein Klatschen oder was auch immer. Und ja, Dann muss ich einfach aufhören, wenn es mitten im Satz ist.
Ja, ich habe ja, war auch mal eine Zeit lang im Syndikat gewesen. Können wir ja da einfach mal auf das Thema wechseln, aufs Syndikat. Wir hatten das mit einer Trillerpfeife mal gemacht. Das war auch da, wo dann nach, ich weiß nicht wie viele Minuten, 10 Minuten oder was wir gemacht haben, kam dann Triller und da musst du halt aufhören. Das ist das Spiel. Du musst halt fertig sein bis dahin. Syndikat hatte ich schon als Gast hier, den Klaus-Maria Deschant. Schwer den Namen auszusprechen. Der ist ja quasi der Pressemann vom Syndikat. Das Syndikat, jetzt nochmal für die diese Folge nicht gehört haben, ist eigentlich die größte Zusammenschluss von Krimi-Autoren, also zumindest in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Also sie sind so stark, dass sie sogar Lobbyarbeit machen können. Und das ist ein riesiger Zusammenschluss. Ich war da auch mal Mitglied, aber ich will keine Krimis mehr schreiben. Deswegen bin ich dann da ausgetreten, weil Krimis waren von Anfang an eigentlich nicht mein Plan gewesen. Ich wollte einfach eine fortlaufende Geschichte erzählen, es liegt mir viel besser. Aber ich bin dann halt in diese Krimi-Ecke reingerutscht und die Verlage wollten dann immer Krimi, 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 Krimi. Ich kann das eigentlich gar nicht. Egal, ist ja vorbei. Und was mich mehr interessiert, also ich hatte versucht, mit den Schwestern auch mal hier ein Interview zu führen. Das ist ein bisschen tricky gewesen, weil die gerade Neuwahlen hatten und die sich neu sortieren gerade. Bist du da auch aktiv bei den mörderischen Schwestern? Das ist sowas Ähnliches, nur dass da nur Frauen drin sind, die Krimis schreiben, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, oder?
Ja, also die mörderischen Schwestern, das ist ein Verein für Frauen, die zur Förderung des deutschsprachigen von Frauen geschriebenen Krimis. So ist es richtig, weil wir sind tatsächlich nicht nur Autorinnen. Und ich war bei den mörderischen Schwestern lange aktiv, fast 5 Jahre in der Webseitenredaktion. Das heißt, ich habe da Interviews geführt mit anderen Frauen, die in der Buchbranche etwas machen, sei es Coverdesign oder Lektorat oder Verlag. Ich habe auch Fremdartikel akquiriert, also andere animiert, einen Artikel zu schreiben, zum Beispiel über das 1x1 der Finanzen für Autorinnen oder andere Themen. Und ich habe selber geschrieben. Das habe ich fast 5 Jahre lang gemacht. Und ich war ein Jahr lang Mentorin. Das heißt, ich habe ein Jahr eine angehende Krimi-Autorin bei ihrem ersten Krimi begleitet. Das sieht dann so aus, dass man sich in bestimmten Abständen trifft. Bei uns war es ungefähr alle 2 Wochen, haben wir dann so ein Zoom-Meeting gemacht und haben uns ausgetauscht. Und ich habe dann einfach das, was ich übers Krimi-Schreiben, übers Schreiben überhaupt weiß, gerne weitergegeben. Es war auch eine sehr schöne Zusammenarbeit. Ja, im Moment begleite ich da aber kein Ehrenamt mehr. Mhm. Wurde mir irgendwann auch ein bisschen zu viel, muss ich sagen.
Ja.
Ich habe dann einfach gemerkt, dass es ist natürlich ein Zeitaufwand, auch wenn es ehrenamtlich ist. Aber da habe ich mich jetzt einfach mal für einen Zeitraum ein bisschen zurückgezogen.
Ja, das ist super anstrengend und zeitraubend. Also das heißt, ich habe dann auch versucht mitzuarbeiten im Syndikat und habe dann aber auch ganz schnell gemerkt, ui, da könntest du ein Problem kriegen. Also weil das ist, also gerade wenn man hier in die Jury vom Klausner-Preis zum Beispiel, da musst du da 120 Romane lesen oder sowas in einem Jahr. Das ist schon ein Brett, muss ich sagen. Also ich bin froh, dass es damals nicht, also ich wollte in diese Jury rein, weil ich schon immer den Drang und den Plan habe, meinen eigenen Krimi-Preis auszugeben. Ich habe es ein paar Mal versucht, ein paar Anläufe, auch Sponsoren sogar schon akquiriert und so, aber es ist immer an irgendwas gescheitert und deswegen habe ich das jetzt eigentlich aufgegeben, da irgend so einen Krimi-Preis. Ich wollte so ein Festival hier machen in der Gegend und so, dass man da, aber hat halt nicht funktioniert, was willst du machen? Ich glaube, da kam sogar Corona noch dazwischen und so. Deswegen, egal. Aber ich, was mir gerade in diesem Zusammenhang auffällt, also mit diesen ganzen Vereinigungen, die es da gibt, wie das Syndikat, die Schwestern, es gibt bestimmt noch zig kleinere, es gibt sogar so eine vom DGB, gibt es eine Zusammenschluss und dieses gegenseitige Unterstützen in der Branche ist wirklich, finde ich, faszinierend, dass das immer wieder aufploppt, dass die Leute tatsächlich merken, alleine komme ich nicht weit, aber man trifft aber auch sehr viele Menschen, die einem gerne helfen, also wirklich selbstlos, die sagen, hier macht den Fehler nicht, den ich gemacht habe und das, wie du sagst, dieses Mentoring macht man ja schon fast automatisch in der Branche, wenn man so ein bisschen länger dabei ist und dann einen Anfänger trifft und den nimmt man eigentlich automatisch an die Hand. Ich habe jetzt noch nicht so wirklich bis zum Ende drüber nachgedacht, aber hast du eine Idee, woher diese Hilfsbereitschaft kommt?
Das ist eine sehr interessante Frage, muss ich sagen, denn ich beobachte das eigentlich eher bei Musikern. Okay. Ja, wenn ich da im Bekanntenkreis, wenn ich die da erlebe, wie die sich gegenseitig unterstützen, das ist schon toll. Also ich überlege gerade, als ich angefangen habe zu schreiben, als ich diese Unterstützung wirklich dringend benötigt hätte, kannte ich gar niemanden, der oder die mir da viel dazu sagen konnte, außer meinem eigenen Mann, weil der hat ja schon vor mir angefangen zu schreiben. Aber das Ganze lebt ja auch eher davon, dass du von mehreren Seiten auch Rückmeldungen bekommst, so wie es ja eben auch unterschiedliche Leserinteressen gibt. So gibt es natürlich auch unterschiedliche Ausrichtungen bei den Schriftstellern an sich. Ich habe bei den mörderischen Schwestern, habe ich durchaus einige kennengelernt, mit denen ich mich auch außerhalb der offiziellen Treffen dann ausgetauscht habe. Und das fand ich immer sehr schön mit dem Brainstormen dann gegenseitig, sich gegenseitig auch so Tipps geben. Im Syndikat ist es so, du hast den Klauser-Preis angesprochen, ich war da voriges Jahr, also Klauser 2025, da war ich ja in der Jury für den besten Roman. Und das war auch eine Sache, die geht nur, wenn man wirklich gut zusammenarbeitet, wenn man auch wertschätzend zusammenarbeitet. Und ich bin ja jetzt noch beim Bundesverband junger Autorinnen und Autoren und bei einer kleinen regionalen Autorenvereinigung, die sich hier im Raum Landkreis Offenbach gebildet hat. Oder die gibt es schon länger. Ich bin der Wolf Ingo, also mein Mann und ich, wir sind da jetzt seit, glaube ich, seit 2 Jahren mit dabei. Und da erlebe ich schon in diesen eher etwas kleineren Runden, da erlebe ich ungeheuer viel, dass man sich gegenseitig einfach auch, ich will mal sagen, unterstützt, unter die Arme greift. Allerdings bin ich tatsächlich jemand, ich gebe ungefragt keine Ratschläge mehr. Mhm. Das mache ich am Anfang ab und zu gemacht, weil ich gedacht habe, oh, du musst nicht denselben Fehler machen wie ich, ja. Manche Fehler müssen gemacht werden. Aber wenn mich jemand fragt und sagt, du Cornelia, wie war das denn bei dir oder wie machst du das heute oder hast du einen Tipp für mich, dann gebe ich das sehr, sehr gerne weiter. Also da habe ich überhaupt gar kein, ist für mich gar kein Thema.
Ja, man muss sich ja auch helfen lassen wollen. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass das eine Einbahnstraße ist. Also ich habe, als ich angefangen hatte, hatte ich ja auch noch diese romantische Idee, ich schicke mein Manuskript an die größten Verlage, die es gibt, und ich werde entdeckt und bin der neue Stephen King. So, das haben wir ganz schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert. Aber ich habe mir dann gedacht, naja, wenn es durch die Vordertür nicht klappt, dann musst du irgendwie durch die Hintertür kommen, und habe mir dann tatsächlich hier in Frankfurt alles angeguckt, was macht die Branche hier, gibt es hier eine Szene? Und tatsächlich gibt es eine, die musst du halt suchen, aber wenn du sie gefunden hast, und da gibt es einiges, also ich war von Anfang an auf so Stammtischen, also gibt es heute auch gar nicht mehr so viele. Hab dann sogar selbst noch einen Verein gegründet, die Autoren Rhein-Main, Stimme haben wir uns, glaube ich, genannt. Also so ein Stammtisch ausgeboren. Dann haben wir dann angefangen, Lesungen zu machen. Dann hat man einen Anwalt in der Truppe, und der hat gesagt, wenn ihr hier Lesungen macht und keinen Eintritt verlangt, dann müsst ihr hier einen Verein gründen. Haben wir dann gemacht, und dann ging es bergab. Also ein Verein war dann der Todesstoß, weil es dann wirklich typisch deutsch wurde, hier mit Präsident und naja, ich bin hier der Kapitän und ihr habt mir alle zu folgen, so ein Kram. Das war halt, boah, das war schade eigentlich. Ne? Also ich wollte eigentlich immer nur diesen Austausch, dass man es einmal im Monat irgendwo trifft und sagt, so, was hast du für eine Idee? Wollen wir was zusammen machen? Ja, dann haben wir angefangen, wollten so ein gemeinschaftliches Buch schreiben. Habe ich gleich gesagt, bin ich raus, mache ich nicht, weil ich weiß, geht in die Hose, weil das zwangsläufig zu Konflikten kommt. Und so war es dann auch gewesen. Das Buch ist nie erschienen. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, das sind Fehler, die kannst du machen, um zu lernen. Und ich glaube auch, dass das persönlich, also wenn du gar keine Fehler machst, dann gibt's nicht, geht nicht, kannst du nicht machen. Ne? Und ich glaube auch, dass man aus Fehlern sind wichtig, um aus den Fehlern zu lernen, einfach und sich weiterzuentwickeln und das dann halt beim nächsten Mal besser zu machen. Das ist so meine Meinung. Finde ich eigentlich schon wichtig, Fehler zu machen. Also jetzt generell, also auch im Leben.
Ja. Na klar, man im besten Fall lernt man ja, und das setzt sich ja auch dann richtig fest. Oh, ne? Heiße Herdplatte.
Aber, ja genau, Klassiker. Aber es ist natürlich auch nie verkehrt, jemanden zu fragen, der das schon mal gemacht hat. Ne? Also Hilfe annehmen ist ja auch nichts Verkehrtes. Gut, jetzt mal hier zurück zu dir. Also wir reden jetzt hier über andere. Das ist doch gar nicht Sinn dieses Podcasts. Ich will jetzt über dich reden. So, also, die Pseudonyme, du hast deren drei, meine ich, recherchiert zu haben, richtig? Oder sind es mehr? Habe ich welche vergessen?
Ja, ich habe tatsächlich mehr. Also so, ich schreibe ja unter meinem Klarnamen Cornelia Hertel, und dann schreibe ich als Carla Wolf die Cozy Crimes. Jetzt bisher erschienen sind drei Stück, die auch hier in Langen spielen. Angefangen habe ich unter einem bis heute geschlossenen Pseudonym mit heiteren Frauenromanen. Das hat natürlich zu der Tätigkeit als Betriebswirtin damals überhaupt nicht gepasst. Deswegen habe ich das auch unter Pseudonym gemacht. Und da sind dann auch etliche Kurzgeschichten erstmal erschienen. Der erste Roman hat ein bisschen gedauert. Und dann habe ich noch unter einem anderen Pseudonym habe ich auch noch ein anderes Genre geschrieben. Heute sagt man Dark Romance dazu. Damals hieß es noch erotischer Liebesroman. Und dann hatte ich noch mal ein einmaliges Pseudonym für einen heiteren Frauenroman. Weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam. Es war auch ein großer Verlag. Ich kann aber heute gar nicht mehr sagen, ob die damals gesagt haben, sie möchten das, oder ob ich das irgendwie angeregt habe. Aber für die Zukunft wird es so sein, dass ich tatsächlich als Cornelia Hertel weiter die Krimis und die Wohlfühlromane schreibe, und Carla Wolf wird weiterhin auch Cozy Crimes schreiben, also die Schmunzelkrimis, heiteren Krimis, also die man auch abends im Bett noch lesen kann, wenn man kein Krimileser ist, weil es da halt ein bisschen um was anderes geht, als jetzt nur um den spannenden Fall.
Okay, gut. Wer ist denn, ich habe hier was gefunden, Kari Lürsen, das ist deine Ermittlerin, ne?
Kari Lürsen ist die Ermittlerin, ja.
Genau, das schreibst du unter deinem Klarnamen, also Cornelia Hertel, diese Föhr-Krimis, Nordsee-Krimis. Hast du irgendwie Bezug zu Föhr? Ist das so dein Wohlfühlort, oder warst du damals im Urlaub, dachtest du, ach, hier könnten wir ein paar Leute umbringen, oder wie ist das gekommen?
Ja, tatsächlich war ich zu dem Zeitpunkt, zu dem ich angefangen habe, die Reihe zu schreiben, noch nie auf Föhr gewesen. Ich kannte Sylt, Amrum, noch zwei andere Nordseeinseln. Also ich bin Nordsee-Fan, sagen wir es mal so. Und Föhr war oder ist eigentlich ein Ort, wo Freunde von uns sehr gerne Urlaub machen. Und was die erzählt haben, hat eigentlich sehr gut gepasst zu dem, was ich schreiben wollte. Und inzwischen war ich mehrfach dort und kann sagen, ja, das ist für mich ein Wohlfühlort. Weil in dem Moment, wo ich ankomme auf der Insel, aber man muss erst mal hinkommen, das ist ein anderes Thema. Ja. Aber in dem Moment, wo ich ankomme auf der Insel, bin ich komplett entschleunigt. Ich bin komplett im Entspanntmodus. Das bin ich sowieso immer, wenn ich am Meer bin. Meer ist für mich absolut das Schönste, wo ich sein kann, um es mal so zu sagen. Ja, und Föhr ist einfach wirklich ein sehr, sehr schöner Ort, der mir, also eine sehr schöne Insel, die mir sehr, sehr gut gefällt. Also ja, insofern habe ich mich damals richtig entschieden.
Okay. Ist es ein bisschen, wie soll ich sagen, also jetzt hast du geschwärmt von der Insel Föhr, von der Nordsee, findest du ganz toll. Und jetzt bringst du Leute um. Das sind das richtig harte Krimis oder ist es Cozy Crime?
Weder noch. Also es sind Ermittlungskrimis, spannende Fälle und aber nicht blutig. Also diese Sachen, wo dann, ich weiß nicht, in aller Länge und Breite beschrieben wird, wie jemand getötet wird oder wo das Blut spritzt oder so. Das
ja, muss ja nicht.
Genau, ja. Aber es ist auch nicht cozy. Also es sind keine Schmunzelkrimis oder so, sondern es ist ja wirklich ein richtiger Ermittlungskrimi, ja.
Also quasi klassischer Whodunit oder
kann man genau. Genau.
Ja, nee, das verstehe ich auch ehrlich gesagt unter dem Krimi. Alles andere ist Splatter oder Cozy Crime. Das sind so die drei Sachen. Also klassischer Krimi, es wird eine Leiche gefunden, es wird ermittelt, wer ist der Mörder, bla bla bla. Ja. Und möglichst spannend, vielleicht noch ein paar Konflikte und ein bisschen Action, tralala. Das wäre so der klassische Krimi. Dann gibt es hier Simon Beckett, wo jeder gerissene Fingernagel beschrieben wird. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Also wenn das jemand mag, bitte lass es. Aber ich bin da raus. Und was ich ja wirklich liebe, ehrlich gesagt, ist Cozy Crime. Das finde ich, ja, ich bin auch ein bisschen so ein Gossip Girl, ehrlich gesagt. Ich muss da immer aufpassen. Ich lässt dafür mein Leben kehren. Und ich finde, so Cozy Crime ist so Miss Marple, ne, Style. Das stehe ich total drauf. Es gibt so, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Weil es ist ja eigentlich auch wird immer einer umgebracht, ne? Mhm. Eigentlich. Mhm. Also ist schon eigentlich ernst, aber dann doch irgendwie nicht. Und ich finde, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich habe es noch nie probiert, ehrlich gesagt, mal zu schreiben. Ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, in welchem Zusammenhang ich das irgendwie meinen Leuten verkaufen könnte, weil das ist so gar nicht mein Stil, also mein Schreibstil. Aber ich liebe es einfach. Ja. Und das machst du aber als Carla Wolf, ne? Das ist dein Cozy Crime.
Ja, das ist ein offenes Pseudonym, klar.
Ja.
Die Leute hier in der Stadt wollen ja wissen, wer schreibt es. Dann mache ich auch Lesungen und öffentlich trete ich da auch auf. Also das ist, es hat überraschend viel Spaß gemacht, diese Cozy Crimes zu schreiben. Denn bei mir ist es so, ich brauche nach einem harten Krimi oder nach einem Ermittlerkrimi, da steckt ja auch immer eine gewisse Recherche dahinter. Für die erste Krimireihe, die ich geschrieben habe, die hier im Landkreis Offenbach spielt, ging es zum Beispiel um das Thema Zwangsprostitution einmal. Das sind natürlich schon Sachen, wenn man die recherchiert, das hat mir schon sehr zu denken gegeben, vieles. Und jetzt für den letzten Karelösen, jetzt die Schatten überführt, da wird ja ein Kind getötet, aber es ist kein sexuelles Motiv, ja, was viele immer, also es war überraschend für mich zu hören, dass ganz viele sagen, oh Kinder, und das dann sofort mit Pädophilie in Verbindung gebracht haben. Dabei geht es um einen Mord, dem liegt im Übrigen ein wahrer Fall zugrunde, der hat sich aber nicht hier in Deutschland zugetragen, er ist auch juristisch aufgearbeitet und da gibt's auch ein Urteil. Ich habe mich daran nicht hundertprozentig orientiert. Ich habe nur diesen Impuls aufgenommen, den ersten, und habe dann meine eigene Geschichte draus geschrieben. Und bei Todesstille überführt, das ist jetzt der ganz aktuelle, der ist als E-Book schon erschienen, kommt jetzt als Taschenbuch und Hörbuch demnächst raus. Da ist das Grundthema Einsamkeit. Und auch das muss ich sagen, ich gehöre ja nicht zu der Generation, die mit im digitalen Zeitalter groß geworden sind. Ich kenne ja noch die Zeiten, als wir Menschen miteinander gesprochen haben und uns miteinander ausgetauscht haben auf direktem Weg. Und dass das Thema Einsamkeit auch gerade bei der Generation jetzt, um die geht es zwar nicht, aber das Thema ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Und das sind dann Dinge, wenn ich die recherchiert habe, da brauche ich dann zum Ausgleich tatsächlich was anderes. Und in so einem Cozy Crime oder ein Wohlfühlroman oder jetzt bin ich gerade am Plotten von einem Familienroman, das ist dann einfach eine andere Geschichte. Und danach kann ich dann auch wieder ein Krimi schreiben.
Okay, also nimmt sich das doch dann tatsächlich mit. Ja gut, mit Kindern ist halt immer schwierig, ne? Also gerade wenn man selber welche hat und so, dann denkt man, Also da kommt bei mir sofort dieser von Metzler-Fall hoch mit dem kleinen Jungen, der aus Habgier ermordet wurde von diesem Drecksack, ja. Ich will jetzt den Namen hier nicht aussprechen, weil ich will ihm keine Plattform geben. Ich finde es immer so schlimm, wenn man, also meine Frau ist ja True Crime Fan großer, ne? Und die guckt immer diese ganzen True Crime Sachen. Und was mich da immer so super stört, ist, dass die Täter, jeder kennt die Namen der Täter, aber kaum einer die Namen der Opfer. Und wie viel Menschen durch eine Tat ja das Leben zerstört wird. Die ganzen Überlebenden quasi, ja, von der Familie über die Eltern, Verwandtschaft, Freunde und so, was ein Mensch den Leuten antut und dann dreckig grinsend im Gerichtssaal hockt und wie im Fall von vom Metzlerjungen dann auch noch meint, er wird hier gefoltert, weil ihm angedroht wurde, den Daumen nach hinten zu biegen, da könnte ich eskalieren, hier muss ich wirklich sagen. Ja, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema, das wollen wir jetzt nicht. Wir gehen zurück zu Cozy Crime. Cozy Crime ist schön, Cozy Crime. Mag ich. Wenn ich Cozy Crime denke, dann denke ich an Schottland, hier irgendwie so düsteres Chalet irgendwo im Berg, wo kein Empfang ist, kaum Strom oder gar keiner oder nur eine Stunde am Tag oder so, ne, mit dem Generator, weil das Benzin leer ist, bla 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 bla. Am Schluss findest du einfach in der Bibliothek meistens dann einen Menschen, der neben einem schweren Kerzenleuchter liegt und aus dem Kopf blutet, wenn überhaupt. Also jedenfalls ist er dann tot. Hat mich ein bisschen irritiert, du hast gesagt, deine Cozy Crimes spielen in Langen. Wo ist denn da das Chalet?
Das Chalet, das haben wir nicht, aber ich habe der Stadt Langen jetzt ein Grand Hotel spendiert. Das gibt es nur in meinen Romanen. Nee, also ich habe mich eher so in der Tradition der Cozy Crimes gesehen, die hier jetzt, sage ich mal, in schönen Urlaubsgegenden wie Bayern spielen. Ja. Und es gibt ja auch viele Ost- oder Nordsee-Cozy Crimes. Und habe mir gedacht, ja, warum denn eigentlich nicht in meiner Heimatstadt? Ja, die kennt jetzt natürlich in der großen, weiten Welt niemand, möchte jetzt nicht sagen, aber die ist nicht so bekannt. Deswegen ist es auch war für mich immer klar, das ist für ein kleineres Zielpublikum geschrieben, aber die Leute lieben es hier, weil ich natürlich die ganzen Begebenheiten, also sei es der Vierröhrenbrunnen, die Altstadt, die Koberstadt mit dem Weißen Tempel, der Krötsee und so weiter und die ganzen Lokalitäten und Cafés, Restaurants etc. hier, die kann ich gut beschreiben und die fließen damit ein und das ist eigentlich das, was die Leute gern mögen. Dann gibt es einen Fall natürlich, es kommt immer jemand ums Leben, bei mir aber immer jemand von außerhalb, also ich kriege hier keine Leute aus der Stadt um und meine Ermittlerin ist auch keine Polizistin, sondern eine vorwitzige Reporterin von der fiktiven Langener Morgenpost, weil ich manche Dinge muss man halt fiktiv machen, weil das kann ich ja nicht einfach machen, dass ich das da ansiedle. Ja, und ab wenn der Erste geboren war, der Tote am Vierröhrenbrunnen hieß, der spielt nahtlos direkt nach dem Appleboy-Fest, das heute gerade hier wieder beginnt. Ist also eines der beliebtesten Feste überhaupt hier. Ja, und das, da kam einfach die Idee nach so einem, ja, einem Fall mit skurrilen Figuren und mit heiteren Dialogen und heiteren Einfällen. Und es hat einfach Spaß gemacht.
Ja, ich glaube, ich finde das, was mich an diesem Cozy Crime so, es ist ja immer so, dass bei Cozy Crime, wie du sagst, du hast jetzt auch so eine Reporterin, die dann ermittelt, ne, bestimmt Widerstand von der Polizei, die sollst du da raushalten gefälligst und so, ne, und ja, sie hat hier gar nichts verloren und die bohrt alles weiter. Und ich glaube, dass das ausmacht, dieses Cozy Crime. Weil man sich vorstellen kann, ja, das könnte mir auch passieren. Ich könnte in so einen Mord verwickelt werden und könnte den aufklären gegen den Widerstand der Polizei, die von Anfang an sagt, nee, das war hier der Dorfdepp, was weiß ich, irgend sowas, ja. Und ich glaube, das ist das, was es ausmacht. Diese Miss Marple, die sich gegen alles durchgesetzt, wo immer der genervte Polizist kommt und sagt so, oh, schon wieder die, ne? Und ich glaube, das ist das, was so einen Spaß macht an der ganzen Sache. Und wenn du das dann auch noch dann nach Langen versetzt, für Langner geschrieben, mehr oder weniger, oder Großraum, sagen wir mal, wo Leute wissen, wie es da aussieht. Also ich habe jetzt mal kurz die Gelegenheit genutzt, mal das Cover mir anzugucken. Es sind schon sehr warme Farben und hier zwei Hunde sind vorne drauf und ein Mühlrad und sieht sehr, sehr cozy aus, ja, doch.
Ja, du hast den Mord im Mühltal jetzt gerade.
Genau, ja.
Ja.
Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war eigentlich, weiß nicht, wann ich das letzte Mal in Langen war oder überhaupt schon mal. Also ich bin seit 56 Jahren hier in Frankfurt und ich kann mich nicht an Langen erinnern, muss ich ehrlich sagen. Obwohl es nur 30 Kilometer sind.
Ja.
Also ich weiß, wo es ist, ich fahre dran vorbei, aber ich hatte jetzt ehrlich gesagt noch gar keinen Grund, dahin zu gehen. Aber vielleicht ändert sich das jetzt. Mal gucken. Habt ihr eine Altstadt? Stimmt das? Hast du jetzt Altstadt gesagt?
Oh. Ja, wir haben eine sehr schöne Altstadt. Und im Übrigen wollte ich nur sagen, ich habe ja auch lange in Frankfurt gelebt. Und als ich das erste Mal nach Langen gefahren bin, um eine Freundin zu besuchen, kam es mir vor wie am Ende der Welt. Heute, deswegen, ich weiß, aus Frankfurt raus ist im, aber es lohnt sich, nach Langenwald zu kommen. Wir haben eine sehr schöne Altstadt, also rund um diesen Vierröhrenbrunnen. Da gibt es auch diese Sühnekreuze, den Stumpfenturm, den Spitzenturm und die Stadtkirche. Das ist so ein bisschen dieses Areal. Und ich habe da auch eine Kurzgeschichte geschrieben, die in Abstecher mit Aussicht, ist eine Anthologie der mörderischen Schwestern, über die wir vorhin schon mal kurz gesprochen haben. Hessen, und da sind hessenweit so Ausflugsziele mit einem Krimifall verknüpft, und mein Krimifall spielt da in der Altstadt. Also sehr schön, auch am Abend da zu sitzen, lauschig. Wir haben jetzt gerade zum Fest natürlich jetzt wieder viele Höfe, die geöffnet sind, und ja, Langen ist schon eine sehr angenehme Stadt. Ich kann es sagen, weil ich ja auch lange in Großstädten gelebt habe. Ich habe in München gelebt zum Beispiel und in Frankfurt, in Mailand und in Graz. Und ich fühle mich in Langen total wohl. Man muss dazu sagen, was Langen auch so ein bisschen besonders macht, ist, dass wir hier keinen Fluglärm haben. Wir wohnen nah am Flughafen und es gibt keinen Fluglärm. Ist die Qualität dieser Stadt noch mal ein bisschen besonders. Aber ich als Schriftstellerin, ich schaue mir natürlich auch die Stellen an, wo irgendwo eine Leiche liegen könnte, und dann rattert es in meinem Kopf. Und dann, ja, das idyllische Orte mit einem Krimifall zu verknüpfen, das ist etwas, was ich immer sehr spannend finde. Und das verbindet Föhr mit Langen, also zumindest über meine Krimis.
Ich finde die Reihenfolge, in die du Langen einsortiert hast, Mailand, Graz, Langen, das ist und dann gewinnt Langen, das ist aber doch schon ein Prädikat, würde ich sagen.
Das muss ich vielleicht erklären. Ich bin ja hier nach Langen der Liebe wegen gekommen. Also ich habe, der Wolf Ingo und ich, als wir uns kennengelernt haben, hat er natürlich alles dran gesetzt, mir seine Heimatstadt so angenehm und attraktiv wie möglich zu präsentieren. Weil ich eben auch dachte, oh mein Gott, ja, das ist ja doch ein bisschen kleinstadtmäßig. Es ist aber eine Mittelstadt, also ich wusste auch nicht, dass es den Begriff gibt. Und
ich noch nicht gehört.
Lebe ich schon seit über 20 Jahren hier und bin eigentlich sehr, ich bin hier, fühle mich hier sehr, sehr wohl und bin angekommen. Prima. Bin halt eine Eingeplackte, das bleibt mal hier.
Gut, das wirst du immer sein, ja. Da kannst du 100 Jahre da wohnen, bist eine Eingeplackte, das ist klar.
Ja.
Du bist immer die aus Italien da, die. Gut, cool. Ich würde jetzt gerne nochmal über deine Workshops reden, das interessiert mich jetzt nochmal. Du bietest ja auch Workshops an. Mhm. Was ist denn da so dein Zielpublikum, deine Zielgruppe? Für wen bietest du das an?
Also für die klassischen, für den Schreibworkshop, Schritt für Schritt zum eigenen Buch, da richte ich mich tatsächlich an diejenigen, die so ganz am Anfang stehen, die an ihrem ersten Buch arbeiten, oder an diejenigen, die irgendwann mal angefangen haben und dann nicht mehr weiterkommen. Und ich sage jetzt mal, was dahinter steckt, ist mein Wissen darüber, dass viele Leute dann anfangen, alles Mögliche zu versuchen. Und meiner Erfahrung nach braucht es sehr wenige Basics, um tatsächlich erfolgreich anfangen zu können, eine Geschichte zu entwickeln. Ob man sie letztendlich sprachlich, stilistisch, was auch immer so schreiben kann, ist nochmal ein anderer Punkt. Aber diese Basics, die vermittle ich. Ne? Das sagt, was brauche ich wirklich, um eine Geschichte zu erzählen? Und erfahrungsgemäß ist es ja auch so, dass zu mir in die Seminare viele Leute kommen, die viel eigene Erfahrungen da reinbringen wollen. Und meistens ufert es dann schon vom Thema her so aus. Also einfach zu sagen, wie finde ich einen roten Faden für eine Geschichte? Was ist eine Geschichte? Und welche Bestandteile brauche ich unbedingt, um überhaupt anzufangen? Und dann, wie komme ich rein?
Eher ein Grundlagenkurs, also du das Handwerk bringst du bei quasi. Also ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie Textarbeit machst oder so, oder machst du das auch?
Okay. Also Textarbeit mache ich da gar nicht. Das ist ja auch ein Seminar, das geht über 4,5 Stunden. Da vermittle ich das alles. Gibt auch immer einen großen Packen Handouts, damit sich die Leute das zu Hause nochmal angucken können. Aber es geht tatsächlich auch um 5 bis 6 Fragen, wo ich sage, wenn ihr die beantworten könnt, dann habt ihr eine Grundlage für eure Geschichte. Und wer die nicht beantworten kann, der hat vielleicht eine vage Idee, einen Wunsch, aber tatsächlich noch nichts, womit man arbeiten kann. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, am Anfang da mal zu gucken, was habe ich eigentlich, was will ich eigentlich anfangen? Warum will ich überhaupt schreiben? Oder was, wie gesagt, die grundsätzliche Frage, welche Geschichte möchte ich erzählen? Und ja, es ist spannend, weil zu mir kommen Leute, die historische Romane schreiben möchten, die eine Autobiografie schreiben möchten. Wobei, da habe ich ein eigenes Seminar nochmal dazu. Zu mir kommen viele junge Leute, die Fantasy schreiben möchten, Liebesgeschichten. Ich glaube, es war tatsächlich mehr als 1 oder 2 Leute, die Krimis schreiben, waren da über die Jahre nicht dabei. Aber ja, das ist spannend, ja.
Ja, Autobiografie ist ja auch so eine Sache. Ich war ja auch mal Ghostwriter für eine und habe da ganz schnell gemerkt, dass ich das nie wieder machen werde. Mhm. Weil die Dame war ein bisschen narzisstisch. Egal, anderes Thema. bist du der Meinung, also es gibt ja Leute, die sagen, könnte ich nie so ein Buch schreiben? Würdest du da widersprechen oder sagst du, wie viel Prozent ist Talent, wie viel Prozent ist Handwerk ungefähr?
Ich glaube tatsächlich, dass nicht jeder Mensch ein Buch schreiben kann. Weil, also so meine Erfahrung ist auch die, dass viele Ideen tatsächlich nicht eine Geschichte tragen können. Eine Geschichte ist ja etwas, da muss ja Handlung drin sein. Also wenn sich alles immer nur um ein Thema dreht, was vielleicht verarbeitet werden soll oder was sich erstmal gut anhört, glaube ich nicht, dass es trägt. Das ist das eine. Und das zweite ist, muss ich sagen, auch aus Erfahrung, weil ich habe in den letzten fast 20 Jahren, habe ich auch viel Test gelesen. Also wenn jemand gesagt, kannst du dir das mal durchlesen, was ich da geschrieben habe? Und ich gebe eigentlich immer eine offene und ehrliche Antwort. Und manchmal merke ich einfach, dass du weißt eigentlich nicht, wohin soll das führen oder dass es vielleicht stilistisch noch nicht ausgereift ist. So, und jetzt kommen wir an den Punkt Handwerk. Mir hat ganz, ganz am Anfang mal jemand gesagt, das war die Programmleiterin von einem sehr, sehr großen Publikumsverlag, das, was sie können, das kann man nicht lernen. Und das, was sie nicht können, das kann man lernen. Und das ist so für mich so ein Anker, ne? So immer gewesen mit dem Schreiben. Und ich gucke dann auch manchmal, habe ich das Gefühl, dass einfach vielleicht die Fantasie nicht ausreicht oder auch das Darstellungsvermögen, das Schriftliche, nicht ausreicht. Mhm. Deswegen glaube ich, es gibt tatsächlich einen kleinen Prozentsatz von Menschen, die gerne ein Buch schreiben wollen würden, belletristisches, und das wahrscheinlich nicht schaffen werden. Und der Großteil könnte es, wenn, es ist meistens gar nicht mal die Begabung, es ist oft die Disziplin. Denn Schreiben bedeutet ja tatsächlich Schreiben, ja. Also ich schreibe ein Buch nicht, indem ich erzähle, oh, ich möchte gerne ein Buch schreiben oder ich habe angefangen, aber jetzt habe ich gerade mal wieder keine Zeit. Kenne ich alles, ich kenne das alles. Aber der Unterschied zwischen ein Buch fertig schreiben in der Realität und gerne eins schreiben möchten, liegt auch in der Arbeitsdisziplin, jeden Tag damit zu beschäftigen oder fast jeden Tag.
Ja gut, beschäftigst dich ja auch damit, wenn du nicht schreibst. Also so geht es mir zumindest, wenn ich eine Geschichte vorantreiben will, ich denke ja ständig darüber nach. Also es ist ja, also ab das, glaube ich, ich weiß nicht, ob es deinem Mann gesagt hat, wie irgendwann, ich habe so viel aufgenommen, ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. aber wenn zum Beispiel bin ich auch ab und zu mal auf der Bühne beim Fasching und es sind so 10-12 Minuten Stücke und die Leute sehen immer nur diese 10 Minuten. Mhm. Aber dass du da vorher locker ein halbes Jahr lang, jeden Tag ein Stück drüber nachgedacht hast. Ja. Und dass du das, also der Prozess zu diesen 10 Minuten, das ist so, so komplex und der Weg ist so weit, dahin zu kommen, sich dann 10 Minuten vor die Leute und das dann frei vorzutragen, für mich ist das so die Königsdisziplin. Und da habe ich einen riesen Respekt vor mir selbst, mehr oder weniger. Deswegen habe ich auch dieses Jahr gesagt, nee, ich habe nichts, ich mache nichts, es geht nicht, es geht in die Hose, wenn ich jetzt was anfange. Und diese Erkenntnis, dass es, also bei mir ist ja so, ich bin bei ganz kleinen Verlagen, weil ich ja nicht davon lebe und ich auch nicht davon leben will. Und mein Anspruch ist einfach, eine schöne, gute Geschichte zu erzählen. Und ich habe den Vorteil zu sagen, hier, das Ding ist nicht rund, wir verschieben. So, und dann sagt er, ja, lass dir Zeit, 2-3 Monate. Aber wenn du ein Publikumsverlag bist und du musst davon leben, dann hast du Druck. Dann hast du gesagt, hier am 3. März wird abgegeben. Mhm. Und wenn du es da nicht fertig hast, tja, dann gibt's Ärger. Und du musst ja auch irgendwann mal dein Geld verdienen, wenn du davon leben willst. Ne? Mhm. Also muss das Ding raus. Und das stelle ich mir halt super schwierig vor und ich habe vor jedem Respekt, der das schafft. Ich kenne Leute, die schaffen 4 Bücher im Jahr, würde ich nie hinkriegen, aber die müssen es halt, weil sie davon leben. Mhm. Ja. Und das sehen die meisten Leute nicht, dass da halt auch Arbeit dahinter steckt. Ne? Wie oft hörst du denn den Satz, ja, man müsste mal ein Buch drüber schreiben? Ja, dann mach. Ich sag dann immer, mach. Gucken, wie weit du kommst. Okay. Gut, jetzt haben wir über Lesungen gesprochen. Ich würde gerne nochmal mit dir über Lesungen sprechen, so zum Abschluss nochmal noch schön in die Wohlfühlwelt. Machst du gerne Lesungen oder ist es für dich ein Mittel zum Zweck?
Nein, ich mache es richtig gerne. Allerdings nicht am laufenden Band, das könnte ich nicht. Ich muss dazu sagen, dass ich vor jeder Lesung wahnsinniges Lampenfieber habe.
Ach ja.
Ich habe 2014, kann ich mich erinnern, da war meine erste Lesung, an die kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da war es so, wie es heute ist. Ich bin sehr aufgeregt vorher, ich habe Lampenfieber. Und in dem Moment, wo ich dann anfange zu sprechen, ich fange ja nie mit dem Text an, ich erzähle ja immer ein bisschen was über mich und wie ich zu dem Buch kam und über das Thema. So, und in dem Moment werde ich dann ruhig und dann läuft es auch. Mhm. Jetzt ist es so bei mir, ich bereite meine Lesungen ja auch sehr akribisch vor. Ich weiß immer genau, wie viele Minuten ich lese. Ich habe das abgestoppt zu Hause und ich weiß auch, welche, natürlich weiß man vorher, was man liest, an welcher Stelle man aufhört. Das hast du ja vorher auch schon
ganz
mal
gesagt. Richtig, ja.
Genau. Und auch so, wie ich das Publikum so ein bisschen mit einbinde. Und während der Lesung ist es immer so, dass ich das Gefühl habe, meine Güte, ich lese doch erst seit 10 Minuten. Aber jetzt bin ich schon an dem Reiter, der mir signalisiert, nach dem nächsten Blatt ist Pause. Ne? So, das finde ich immer ganz spannend. Ich mache, also um die Frage zu beantworten, ich lese sehr gerne, aber ich biete eigentlich nie sehr viele Lesungen pro Jahr an. Mir reicht das, wenn ich übers Jahr verteilt ein paar Lesungen habe und die sehr schön und sehr gut besucht sind. Und mir macht das auch total viel Spaß.
Krass. Ich bin komplett unterschiedlich. Weißt du, was ich mache?
Oh oh.
Ich gehe hin, nehme mir meine Bücher und wenn es losgeht, überlege ich, was ich lese.
Was? Im Ernst?
Ja.
Ui, das habe ich jetzt tatsächlich nie gehört. Aber
mein großer Vorteil und mein Problem gleichzeitig ist, dass ich kein Lampenfieber kenne. Ich habe das einfach nicht. Also weil mir ist es, wie soll ich denn das ausdrücken, ohne beleidigend zu werden? Mir ist die Meinung egal, weißt du? Mhm. Weil ich weiß, man kann nicht allen gefallen. Es gibt immer irgendeinen, der mag es nicht. Ne? Und das, davon habe ich mich komplett frei gemacht. Das habe ich zum Glück geschafft. Am Anfang war das nicht so. Ich wollte jedem und allen gefallen und ich wollte, dass das Buch ein Erfolg wird. Aber irgendwann habe ich gemerkt, du kannst es nicht schaffen. Es ist unmöglich, dass du allen gefällst. Es ist immer irgendeiner mitgeschleppt, der mürrisch in der Ecke hockt und da ist, weil seine Frau gesagt hat, du kommst mit. Ja, von diesen Leuten mache ich mich komplett frei. Und wenn es gibt, also es gab zum Beispiel auch Situationen, wo ich gemerkt habe, weil ich zum Beispiel von meinem Türmer-Roman sehr viel gelesen habe und immer dieselben Stellen natürlich.
Mhm.
Und irgendwann mich dabei ertappt hat, dass ich während dem Lesen drüber nachgedacht habe, was ich morgen zum Mittagessen koche.
Das, ja. Also ich würde mal sagen, das ist ziemlich cool, oder?
Das war so erschreckend, weil ich das halt, ich konnte es fast auswendig, ja. Und ich habe die Betonung auch alles so hingekriegt und so und habe gemerkt, dass ich ernsthaft, ich habe mich, das war wie so eine Nahtoderfahrung, weißt du, so abgespalten und habe gesagt, was mache ich eigentlich morgen zum Mittagessen? Was könnten wir mal wieder kochen? Weißt du, und da ich, komm mal wieder zurück hier, mal auf den Hinterkopf geklopft, jetzt konzentrier dich mal hier, du hast hier quasi eine Verpflichtung dem Publikum gegenüber, dass es gut wird. Aber das hat keiner gemerkt, das merkt keiner. Ich komme wirklich tatsächlich, ich habe ein Repertoire und wenn ich nicht gesagt kriege, hier, lest bitte aus dem Buch oder lest diese Geschichte, dann bin ich frei. Und das ist tatsächlich das Problem am Ende, weil ich setze mich dann hin, es geht los, der Veranstalter sagt guten Abend und dann entscheide ich, was ich lese. Direkt. Also, das ist krass. Komplettes Gegenteil von dir.
Ja,
weil ich,
ja, aber so, es funktioniert. Das,
ja, bis jetzt ist immer alles gut gegangen. Das ist halt das Problem. Irgendwann falle ich damit so auf die Schnauze, aber dann bin ich selbst schuld. Also kann man auch keinen für verantwortlich machen. Aber es ist halt einfach so mein Ding. Also das Einzige, was ich wirklich, naja, so halbwegs plane, das sind meine Premierenlesungen, weil ich da immer eine Show mache draus. Also weil auch mein Anspruch ist, ich will nicht diese Krawel im Ginchlerbusch-Lesung machen, sondern ich will den Leuten eine Show bieten. Ich will, dass die dabei sind, dass die in die Geschichte reingesaugt werden und dass ich, also ich versuche auch ein bisschen zu Schauspielern, also die Dialoge dann halt auch ordentlich betonen und so, wie es halt ist. Und dann lese ich auch nicht jeden einzelnen Buchstaben, was meine Chor, also die Chorleiterin, meine Frau, die ist ausgebildete, keine Ahnung, wie nennt man das? Also die hat da so Sprachscheißdreck und so. Und die schimpft immer, dass ich die letzten Silben verschlucke und so. Ne? Und die ist eine große Kritikerin von mir. Du musst das ordentlich. Nee, guck mal, ich bin in Hesse, ich lese hessisch die Dialoge und dann wird hessisch gesprochen. Fertig, aus.
Oh,
ja, was da steht. Manchmal lese ich überhaupt nicht vor, was da steht. Ich finde da was dazu und so während der Lesung. Und damit es halt meiner Meinung nach besser wird. Ärgert mich dann auch immer besser, weil dann merkst du, weiß nicht, ist das bei dir, wann hörst du auf zu überarbeiten? Musst du dich zwingen oder sagst du jetzt ist gut, ich bin zufrieden, ich gebe es ab? Oder sagst du, das Datum ist jetzt erreicht, bis hierhin konnte ich das machen und fertig?
Nee, also die Überarbeitung plane ich natürlich in den ganzen Arbeitsprozess mit ein. Das heißt, ich habe immer einen Fertigstellungstermin für mich vom Text und dann habe ich im Idealfall 2 Wochen, um nochmal von vorne bis hinten zu überarbeiten. Ein paar Tage liegen lassen und dann nochmal von vorne bis hinten anfangen, wobei ich ja im Schreibprozess schon ganz viel überarbeite. Okay. Weil ich, ja, mir fällt ja immer beim Schreiben irgendwas ein. Dann muss ich gucken, passt es zu dem, was ich da in dem anderen Kapitel geschrieben habe. Und generell ist es so, dass ich immer das Kapitel, was ich am Vortag geschrieben habe, am Schreibtag nochmal durchlese, bevor ich anfange weiterzuschreiben. So, und diese 14 Tage nach Fertigstellung des Textes bis zum Abgabetermin, wenn ich die nicht habe, werde ich ein bisschen nervös, weil ich tatsächlich dann gerade bei Krimis, dann denke ich, oh Gott, hoffentlich ist alles logisch, hoffentlich habe ich nicht irgendwas übersehen. Denn wenn ich im Schreibprozess drin bin, habe ich ja auch meine Kappe auf. Ja, ich bin ja, manchmal sehe ich ja gar nicht so links und rechts, was jetzt Testleser bemerken oder keine Ahnung was. Ne? So. Ja gut, das ist also das normal. Ist bei mir strukturiert. Wann fange ich an? Wann höre ich auf? Wann gebe ich ab?
Krass.
Und es ist wie in allen anderen Berufen auch. Wenn du irgendwo, wenn ich als Betriebswirtin eine Deadline hatte, bis zu dem Moment muss das Projekt fertig sein, dann musste es eben auch fertig sein. Ne? So, insofern, das ist für mich kein, ich fühle mich nicht unter Druck, sagen wir mal so. Aber ich schreibe auch keine 4 Bücher pro Jahr. Also das wäre für mich jetzt auch nicht denkbar.
Das ist schon brutal. Alle 3 Monate, da, boah, das find ich finde es halt, da bleibt auch so ein bisschen die Kreativität ein bisschen auf der Strecke. Weil irgendwann musst du anfangen zu tricksen. Wenn du alle 3 Monate ein Buch abliefern willst, dann musst du liefern. Und wenn du dann einen Hänger hast, dann musst du in die Schublade greifen und irgendwelche Klischees rausholen. Anders kann es ja nicht funktionieren. Aber gut, der eine so, der andere so. Wir sehen ja jetzt, wir sind komplett unterschiedlich, was das angeht. Also ich könnte zum Beispiel, ich habe es auch am Anfang so gemacht, dass ich was geschrieben habe und das gleich überarbeitet habe. Dann habe ich aber festgestellt, dass ich dann da voll drauf hängen bleibe und überhaupt nicht mehr weiterschreiben kann, weil ich andauernd überarbeite. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt, nee, das geht so nicht, komme hier nicht vorwärts. Ich habe dann mir angewöhnt, einfach fertig zu schreiben, also durchzuziehen und dann zu überarbeiten.
Ja.
Ich bin da schon sehr viel disziplinierter geworden, da bin ich schon ein bisschen stolz auf mich. Am Anfang war ich ein bisschen hudelig, gebe ich zu. Das hat meine Frau mir dann komplett um die Ohren gehauen. Das macht die gerne. Ne? Und hat dann gesagt, hier, du willst jetzt hier einen großen Schriftsteller machen und machst das überhaupt nicht richtig und so. Und habe ich mich auch ein bisschen geschämt, gebe ich zu. Merkst du halt auch bei meinen Erstlingswerken ist handwerklich, also ich würde es jetzt heute nicht mehr so machen. Und da habe ich wirklich dazugelernt. Und das ist halt auch so ein Teil des Prozesses. Wenn du das, je länger du es machst, desto besser wirst du auch irgendwie. Und das finde ich, aber ich finde es super interessant. Also jeden, den ich hier im Buch gebabbelt habe, der hat ein anderes System. Das ist total witzig. Und also ich habe jetzt auch ehrlich gesagt noch nie gehört, dass jemand seine Lesung so komplett plant. Also ich könnte das gar nicht, ehrlich gesagt, weil ich bin ja eh so der spontane Typ.
Ja.
Aber schön, finde ich cool. Wieder was Neues. Supi. Cornelia, wie geht's denn jetzt weiter mit dir? Was ist denn das nächste Projekt? Was steht denn an?
Ja, das nächste Projekt, also es gibt Erscheinungstermine, sind zum einen im September kommt ein Wohlfühlroman von mir raus, der erscheint wieder bei Fischer.
Mhm.
Das ist ein Weihnachtsroman, Liebe, Zimt und Nordlichtträume heißt der. Spielt in Norwegen. Da hatte ich mich verliebt in Tromsø, als mein Mann und ich da vor 3 Jahren, glaube ich, das erste Mal waren. Jetzt sind wir dieses Jahr nochmal dort gewesen und die Liebe hat sich bestätigt. Und da war das Buch aber schon in großen Teilen geschrieben. Ich habe dann nur noch mal ein bisschen was Aktuelles eingefügt und kommt im September raus. Und Ende des Jahres kommt dann schon der nächste Nordsee-Krimi. Da gibt es bisher noch keinen festen Titel, an dem arbeite ich jetzt gerade. Und danach wird's, das ist noch ein bisschen in der Schwebe, ob der nächste dann ein Cozy Crime wird oder ob's ein Familienroman wird. Kann ich im Moment noch nicht sagen, da stehen noch ein paar Gespräche aus. Aber für dieses Jahr habe ich noch Erscheinungstermine.
Okay, du hast auch noch Workshops oder wie ist, gibt es da feste Daten für die Workshops oder bietest du es nach Bedarf an? Wie ist das mit denen?
Nee, ich habe tatsächlich schon Termine, die kann ich dir jetzt aber aus dem Gedächtnis gar nicht sagen. Die stehen immer auf meiner Webseite.
Ja, die wird sowieso verlinkt in die Shownotes. Also wenn ihr was wissen wollt über die Cornelia, einfach auf den Link klicken, da steht dann alles. Ja. Aber du hast noch Termine da.
Genau, im Oktober wird es einen Biografie-Workshop geben und im November zwei Schritt für Schritt zum eigenen Buch. So viel ist schon klar. Da muss ich die Termine, glaube ich, jetzt nochmal aktualisieren. Aber da steht dieses Jahr noch was an, ja.
Mhm. Okay, sind noch Plätze frei? Kann man sich da noch bewerben? Oder?
Ja, klar. Also die sind, glaube ich, noch gar nicht, die werden noch gar nicht beworben. Das kommt erst noch, ja. Mhm.
Ja, dann, wenn ihr dabei sein wollt, behalt euch.
Ja.
Haben das gefragt.
Freue mich über jeden und jede, die wirklich gerne schreiben möchten. Und Seminare und
hast du
auch immer von meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Ja, klar. Hast du Lesetermine noch oder machst du bis jetzt im Sommer?
Ja, ganz aktuell, also Liebe Zimt und Nordlichtträume werde ich lesen. Wenn mich nicht alles täuscht, lass mich mal kurz in meinen Kalender schauen, weil ich bin jetzt tatsächlich mit den, weil sich so viel da in letzter Zeit ergeben hat, jawohl, am 25. November in Langen bei Littera, 19.30 Uhr.
Littera ist eine Buchhandlung oder was ist das?
Buchhandlung Littera hier in Langen, ja. Da habe ich schon sehr viele Lesungen gehalten und das haben wir jetzt gerade eben erst fixiert, dass wir am 25. November, die Premierenlesung von dem Weihnachtsroman, wenn jetzt nicht noch jemand vorher auftaucht.
Wer soll denn kommen? Du Weihnachtsmann.
Ja.
Ach, schade, ja, da steht es. Gut.
Ich sage immer Winter-Wohlfühlroman.
Okay. Gut. Cornelia, vielen Dank für deine Zeit, die ich dir stellen durfte, dass du hier zu Gast warst im Buchgebabbel. Es war für mich ein super interessantes Gespräch. Wieder neue Facetten der Buchbranche kennengelernt. Wunderbar, ich lieb's. Ich wünsche dir alles Gute. Schöne Grüße an den Wolf Ingo. Ich hoffe, wir lernen uns mal persönlich kennen, nicht nur hier über Kamera. Und Langen ist ja jetzt nicht so die Weltreise. Ich muss mit meiner Frau reden. Wenn ihr eine Altstadt habt, dann ist das auch für sie interessant. Und dann kommen wir einfach mal vorbei. Das muss ich jetzt wirklich diese Schade muss ich auswetzen. Ist das richtig? Ich weiß nicht, so mit Sprichwörtern habe ich es nicht so. Gut, vielen Dank fürs Kommen.
Danke für
und
die
alles
Einladung.
Gute.
Ja, hat mir viel Spaß gemacht und ich sag mal tschüss nach Frankfurt.
Tschüssi. So, liebe Zuhörenden, das war das Buchgebabbel für diesmal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über das Buchgebabbel erfahren wollt, dann kommt doch einfach mal auf die Homepage www.buchgebabbel.de. Hier noch ein kleiner Hinweis, ich unterstütze die Kinderengel Rhein-Main. Wenn ihr die Kinderengel Rhein-Main auch unterstützen wollt, dann geht doch einfach mal auf die Homepage kinderengelrheinmain.de. Dieser Verein unterstützt Eltern mit Kindern, die eine lebensverkürzende oder lebensbedrohliche Erkrankung hat. Alle weiteren Details auf kinderengel.de. Ich bin immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern oder selbstverständlich auch interessanten Büchern, die ich hier ab und zu mal in einer Rezension vorstelle. Ich mache aber nur gute Buchtipps, das heißt, hier wird keiner zerrissen. Wenn mir das Buch gefällt, dann wird es hier vorgestellt, wenn nicht, wird es elegant verschwiegen. Also habt Mut, schickt mir euer Buch, egal in welchem Verlag es rausgekommen ist, ob ihr Self-Publisher seid oder ob ihr Publikumsverlag oder sonst wo seid. Wenn ihr möchtet, dass ich eure Bücher hier vorstelle, dann sagt mir Bescheid. Das gilt natürlich auch für Verlage. Ansonsten gilt, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Ansonsten behaltet es für euch. Macht's gut, euer Medi. Bis zum nächsten Mal.